Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt Günther Kain. Günther Kain ist Holzbauexperte, ist Zimmerermeister, ist Bauphysiker, ist aber auch ständiges Mitglied im österreichischen Denkmalbeirat beim Bundesdenkmalamt und er begleitet die Sanierung der Seeklause in Steg. Die Seeklause in Steg wird jetzt ab dem Jahr 2026 und im Jahr 2027 saniert und im Zuge dieser Sanierung kommt man, denke ich, sehr tiefe Einblicke in die Konstruktion, in Bauteile, die lange unter dem Wasser waren. Günther, bitte sei so gut und beschreibe die Aufgabenstellung, warum überhaupt die Seeklause saniert wird, wie ist der Zustand und welches Ergebnis erwartet man sich von diesen Maßnahmen?
Ja, vielleicht eingangs ganz kurz die Rahmenbedingungen. Also die Seeklause wurde in der heutigen Form im 16. Jahrhundert errichtet. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 1560er Jahre.
Also es gibt Quellen, die schon auf 1511 hindeuten, aber die sicheren Belege stammen aus dem Zeitraum, den du genannt hast. Und es gibt in diesem Podcast schon Episoden über Thomas Seeauer, dem Alten, der immer wieder mit dieser Seeklause in Verbindung gebracht wird. Es gibt eine Episode, die sich mit dem Aufbau, mit der Funktion der Seeklause beschäftigt und es gibt auch eine Episode, in der die letzte Klausmeisterin, die Frau Trausner, zu Wort kommt in einem Tondokument und ich stelle in die Shownotes zu dieser Episode Links zu diesen genannten Episoden, die sich auf die Seeklause beziehen.
Ja, und seit dieser Zeit wird dieses Holzbauwerk zum Wasserstandsmanagement des Hallstätter Sees genutzt und infolge auch des Traunflusses seeabwärts. Es ist die Sachlage so gewesen, dass Bauteile der Seeklause mittlerweile in schlechtem Zustand waren. Es wurde mal bei einem Hochwasser ein Klaustor herausgerissen und so musste aus Sicherheitsgründen auch dieses Thema angegangen werden. Es gab dann eine Abstimmungsphase vieler Stakeholder, die rund um die Klause Interessen natürlich haben, nur um das zu nennen, das ist das Bundesdenkmalamt, das ist der Gewässerbezirk, das sind aber auch die See- und Traunanrainer, die natürlich durch Wasserstandsveränderungen beeinflusst sind. Also kurzum, es war ein komplexer Prozess. Das Tolle ist, dass es jetzt gelungen ist, quasi die Instandsetzung, bewusst Instandsetzung, also die baugleiche Ertüchtigung und teilweise Erneuerung dieser Seeklause angehen zu können.
Du hast vorhin erwähnt, dass ein Hochwasser ein Klaustor zum Teil herausgerissen hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es da Probleme mit dem Auflager des Tors oder mit der Lagerung des Tors im unteren Torbaum. Der untere Torbaum ist ja quasi das Schwellenholz, das quer über den See verläuft. Und da war das Auflager bereits so stark abgenutzt oder beschädigt, dass das Tor herausgerissen wurde?
Ja, genau. Also diese sehr starken Kanthölzer, also schätzungsweise 20 auf 30 Zentimeter im Querholz, tragen die Lagerung, einen stählernen Bauteil, in den die Zapfen der Tore, dieser drehbar gelagerten Tore eingreifen. Und dieses Widerlager wurde vor allem durch mechanische Belastung entsprechend ausgearbeitet. Es sei aber vielleicht an der Stelle auch noch vermerkt, es ist nicht so, dass jetzt erstmals in die Seeklause eingegriffen wird. Ein hölzernes Bauwerk wie dieses kann ja nur über derart lange Zeit bestehen und in Nutzung gehalten werden, wenn es ein ständiges Warten gibt vor allem an der Übergangszone Luft zu Wasser, wo ja Holz nicht so dauerhaft ist, wurde immer, und das kann man auch mit den nachher noch zu besprechenden Methoden nachweisen, wurden immer Bauteile ergänzt, nach Bedarf ausgetauscht, wichtig, Material und konstruktionsauthentisch.
Das ist ja, denke ich, aber auch gerade eine Stärke dieser traditionellen Konstruktion. Die ist ja aus Materialien gefertigt, die vorwiegend in der unmittelbaren Nähe der Seeklause vorkommen. Das ist Holz und Stein und dann noch in einem sehr geringen Teil schmiedeeiserne Bauteile, wie eben diese Torlage. Da gibt es übrigens, das fällt mir ein, auch noch eine Episode in diesem Podcast, wo der Schmied Atzmannsdorfer aus Bad Gäusern in einer historischen Aufnahme berichtet, wie er diese geschmiedeten Bauteile für die Seeklause herstellt. Aber jetzt ganz konkret, wir haben schon über dieses Schwellenholz, über diesen unteren Torbaum gesprochen. Dieser untere Torbaum wurde mechanisch belastet durch Geschiebe, also letztlich durch Schotter, welche im Lauf der Jahrzehnte, der Jahrhunderte über diesen Torbaum durch das Wasser drüber gespült und quasi abgeschmirgelt wurde. Jetzt hat man ja bei die Austauscharbeiten, die Sanierungsmaßnahmen an der Ostseite der Seeklause begonnen und hat hier jetzt einmal, korrigier mich, ein oder zwei Klausstuben trockengelegt durch Spundwände, dass man die im trockenen Zustand auch jene Bauteile sanieren kann, die eigentlich im Regelbetrieb unter Wasser liegen.
Richtig, also die zwei Stuben auf der Stegwirt, auf der Ostseite, die sind jetzt trockengelegt, sind auch großteils mittlerweile schon instand gesetzt. Vielleicht zwei Beobachtungen, die mich dabei fasziniert haben. Zum einen, diese Stuben bestehen ja, vereinfacht gesagt, aus Kästen, bestehend aus in den Boden gerammten Piloten, und die sind mit Steinen gefüllt, um so das Gewicht zu haben, um entsprechend dem Wasserdruck standzuhalten. Und da war faszinierend, dass die bestehenden Piloten üblicherweise gar nicht zu tief in den Boden gerammt waren. Also das bewegt sich alles im Bereich zwischen 1 und 2 Metern, vielleicht 2,5 Metern. Also eh logisch, wenn man das händisch schlägt, ist man mit der Rammtiefe begrenzt. Und dass dann das Konzept mit den quasi beschwerenden Steinfüllungen über diese lange Zeit funktioniert. Einfache Technologie, hocheffizient.
Gibt es in diesen Klausstuben auch einen Boden, also wie man ihn direkt sagt, ein sogenannter Schwarboden, wie er bei Uferverbauten, bei sogenannten Wiehern üblich ist, oder liegen die Steine im Schlamm des Seegrunds?
Also in den Kästen gibt es keinen Boden. Außen drumherum gibt es natürlich diese Bedielungen, um die Unterspülung dieser Kästen zu verhindern. Die zweite Beobachtung, die ich vorhin genannt habe, welche mich fasziniert hat, ist, dass der Torbaum, du hast zuvor schon beschrieben, was das ist, der untere Torbaum, Stegwirtzeit, wurde mittels Dendrochronologie auf 1721 datiert. Also das ist ein Bauteil, der quasi 300 Jahre da im See verblieben ist, dem Geschiebe ausgesetzt war, also eine Lebensdauer aufweist, die ich mir mit keinem anderen Baustoff so umzusetzen traue.
Das heißt, wenn ich dann von den 1720er Jahren noch 300 Jahre weiter zurückrechne, kämen wir ja quasi in den 1420er, also schon noch vor der Entstehungszeit, dass also dieser Torbaum jetzt erst zum zweiten Mal gewechselt wird.
Genau, das ist hier mittels Dendrochronologie recht sicher nachzuweisen, wirft aber dann gleichzeitig die Frage auf, und da bin ich wirklich schon gespannt, wenn wir gegen Seemitte, wo die Wassertiefe deutlich höher ist, vorrücken, wo mit den historischen Methoden das Austauschen eines Torbaums extrem schwierig gewesen war, ob diese Torbäume vielleicht noch original und somit älter sind oder auch einmal getauscht wurden. Du hast jetzt schon einige dieser alten Bauteile untersucht, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur diese Dendrochronologie durchführen lassen. Gibt es da einen Schwerpunkt oder eine Erkenntnis bezüglich der verwendeten Holzarten?
Ja, insofern, dass der Großteil Tanne ist und bereichsweise dann Lärche eingesetzt wurde. Wobei das so wirkt, wie wenn die Lärche unterrepräsentiert ist und dann auch immer eher für speziellere Piloten und da wiederum für jene mit kleinerem Querschnitt eingesetzt wurden. Also dominant ist sicher die Verwendung von Tannenholz, hat ja auch damit zu tun, dass beispielsweise Torbaum 20 auf 30 cm Querschnitt, dass solche Querschnitte in Lärche und dann splintfrei fast nicht umsetzbar sind.
Das heißt also im Umkehrschluss, diese schwächeren Querschnitte aus Lärche, sind da die Originalbauteile splintfrei?
Das ist schwer einzuschätzen, weil natürlich diese vor allem älteren Bauteile dann auch wieder durch Geschiebe relativ stark abgenutzt sind. Tendenziell enthalten sie aber den Splint. Also da wurden offensichtlich einfach runde Pfähle entsprechend als Piloten eingerammt. Ist übrigens unter Wasser ja auch weniger dramatisch, wenn man da Splint einsetzt.
In welchem Erhaltungszustand sind da die geschmiedeten Bauteile, wie die in der Episode vom Schmied Atzmannsdorfer geschilderten Widerlager?
Ja, also alles das, was unter Wasser liegt, da sind die stählernen Bauteile oder die schmiedeeisernen Bauteile in recht gutem Zustand, weil da die Oxidation ja nicht wirklich dramatisch ist. Und alles, was dann über Wasser oder in der Wechselzone ist, ist großteils ja oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ja alles schon mehrmals getauscht worden. Ist vielleicht für die Zuhörenden auch interessant, dass beispielsweise die Bedielung, die man üblicherweise von der Stegbrücke aus sieht, also dieser sichtbare Teil der Seeklause, der wird ja so alle 30 Jahre in etwa getauscht. Und zwar laufend. Das ist vielleicht auch wesentlich. Die Seeklause konnte nur so lange erhalten werden, weil es immer fähige Zimmerleute gab, die quasi in diesem Bauwerk fast zugeordnet waren und in einem laufenden Prozess der Wartung eingegriffen haben. Und das ist jetzt noch so. Also es gibt da drei Zimmerer vornehmlich, die mitunter, nicht ausschließlich, aber mitunter mit der Erhaltung dieser Seeklause beschäftigt sind.
Also wir haben neben den lokal vorhandenen Rohstoffen, dem lokal vorhandenen Baumaterial, auch die lokal vorhandene Wartungskompetenz. Das heißt, auch wenn manchen die Seeklause als etwas völlig Veraltetes und Altertümliches erscheint, hat sie die unglaubliche Stärke, dass sie völlig unabhängig vom Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von globalen Lieferketten ständig am Funktionieren gehalten werden kann.
Richtig, und aus denkmalpflegerischer Sicht, die Funktion, die ich bei diesem Bau vertrete, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass viel entscheidender als die richtigen Materialien oder die richtigen Verbindungen, Verbindungsmittel, viel entscheidender ist das Verfügbarhaben von Handwerkerinnen und Handwerkern, die quasi diese Techniken und Materialien zu verarbeiten wissen. Und dass man eigentlich genau diese Handwerkskompetenz in die Zukunft hin absichern muss, wenn man dieses Bauwerk authentisch weiter erhalten möchte.
Und die Seeklause ist ja einer der nördlichsten Teile des Welterbegebiets. Also sie liegt noch in der Kernzone des UNESCO-Welterbes. Und weil du jetzt den Begriff der Authentizität genannt hast, es gibt ja von UNESCO ICOMOS das sogenannte Nara-Dokument, das wurde in Nara in Japan verabschiedet, wo es um Authentizität geht. Und da heißt es eindeutig drin,
Original und authentisch erfordert nicht, dass das Material über 500 Jahre erhalten bleibt. Also die Seeklause ist nicht oder wäre nicht nur dann original, wenn alle Holzteile wirklich aus der Erbauungszeit stammen, sondern das Entscheidende ist, dass man mit den gleichen Materialien und einer traditionellen Handwerkstechnik wieder das Gebäude so instand hält, wie es ursprünglich errichtet wurde, beziehungsweise hier eine Instandhaltungstradition pflegt, welche aber auch im Lauf der Zeit bis zu einem gewissen Grad wandelbar ist. Weil wir wissen ja aus Archivquellen, die zum Beispiel im Salinenarchiv in Bad Ischl liegen, die uns Herr Thomas Nussbaumer freundlicherweise gezeigt hat, da gibt es ja sogenannte Manipulationsbeschreibungen aus dem 19. Jahrhundert, wie damals diese Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Und die waren ja schon anders als zur Zeit im 16. Jahrhundert. Also es wird auch jetzt bei der Wartung auch nach Möglichkeit mit modernen Techniken gearbeitet.
Ja, und das ist natürlich diese Diskussion, die man ganz pragmatisch und auch unter Berücksichtigung verschiedener Interessen führen muss. Ich gebe ein Beispiel. Wir arbeiten gerade unter Wasser. Es geht gerade darum, diese Torbäume auf der Pilotage, also horizontal gekappten Piloten, zu befestigen. Diese waren traditionell mit sehr langen schmiedeisernen Nägeln niedergenagelt. Der Nachteil ist, dass derartige Verbindungen auf Zug belastet eigentlich nur überschaubar stark belastet werden können. Der Auszugswiderstand aus Längsholz ist bei einem Nagel gering. Und da erlauben wir uns jetzt zum Beispiel, dass wir an dieser recht kritischen Stelle schräg eingedrehte Vollgewindeschrauben einsetzen, sehr lange dieser Bauart, um hier die Auszugswiderstände positiv zu beeinflussen. Ist nur ein Beispiel dafür, dass man dann manchmal natürlich an sinnvollen Stellen auch gute, modernere Ansätze einsetzt. Dieser natürlich schon dann auch wieder kritisch im Sinne von Authentizität zu diskutieren hat und man wird vielleicht diese Schraubverbindung oder diese Schraubverbindungen an sichtbaren Stellen über Wasser eher nicht einsetzen.
Aber es ist ja letztlich auch ein Lernprozess. Also man sieht hier, wie du beschrieben hast, diese schmiedeeisernen Nägel, die vielleicht vor 300 Jahren eingebracht wurden und wo man aber jetzt sieht, sie haben nicht das gehalten, was sich die Erbauer ursprünglich versprochen haben. Vielleicht war ja der erste untere Torbaum noch mit langen Holznägeln befestigt. Also, dass es hier natürlich auch einen technologischen Wandel gibt und dass vielleicht in weiteren 200 oder 300 Jahren auch dann wieder die nach uns kommen, denken, na ja, vielleicht das mit der Vollgewindeschraube war gut oder schlecht. Also im Prinzip ist ja diese Seeklause auch ein riesiges Experiment im Maßstab 1:1.
Würde ich auch so sehen.
Günther, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.